Hey, du. Ja, genau. Ich meine dich. Ich bin Haxan. Meine neue EP Gargoyle ist jetzt draußen. Ich bin zu Gast beim Krachfink Podcast. Hör gefälligst zu, was wir zu sagen haben. Danke.
Man hört sofort, du kommst aus Berlin.
Echt, ja?
Ja, hört man sofort.
Ja, dann wunderbar. Sehr gut. Das ist alles, was man will. Doch als Rapper will man noch immer representen. Wenn ich das schon mit meiner Sprache kann, einen alten Job erledigt.
Bist du dir darüber bewusst, dass du vielleicht bessere Chancen hast, dadurch, dass du in Berlin wohnst, aus Berlin kommst und schon immer da warst und einfach auf ein gut ausgestattetes musikalisches und kreatives Umfeld zurückgreifen kannst?
Nein. Also weiß ich nicht. Das ist halt ein Unterschied, ob man nach Berlin zieht, um mit diesem Drive sofort Connections machen zu wollen und mehr kreativ zu werden, versus halt so wie ich in Berlin dann aufzuwachsen und erst so im Laufe des Lebens zu merken, was man eigentlich will. Und dann als Kreativer ist es wahnsinnig komisch, in Berlin zu leben, als jemand, der in Berlin aufgewachsen ist, weil du ständig auf Leute triffst, die hier mit einem großen Traum irgendwie herkommen. Und viele halt auch echt, also ja, ich will jetzt nicht dieses oberflächlich Klischee auspacken, aber du merkst halt echt, es ist sehr schwer durchzublicken, mit wem man hier irgendwie unterwegs sein will und mit wem man es eigentlich genauso gut lassen könnte. Weißt du, also ich habe natürlich Glück, dass ich jetzt mit den Jungs von meiner Band, mit denen ich auch viel unterwegs war und bin, auch schon relativ lange Mucke mache, aber ich suche jetzt zum Beispiel jetzt nicht ständig nach neuen Kontakten oder so. Es ist ein bisschen schwierig, sein Ding durchzuziehen in so einer lauten Stadt, wo auch halt der Sound, den ich natürlich mache, der ist überhaupt nicht Berlin repräsentativ, ne? Also, man will mich ja immer unbedingt als Rapper sehen, aber so im Rap-Kontext ist das ja dann irgendwie doch nicht wirklich Rap.
Stimmt, der ist nicht repräsentativ für Berlin, aber hättest du eine Ahnung, für was er repräsentativ ist, außer für dich jetzt?
Naja, für jemanden, der halt wirklich zwischen den Welten aufgewachsen ist irgendwie. Also das eine ist dann halt das Großwerden in Langwitz tatsächlich und eben auch einfach mit Hip-Hop-Kultur schon groß zu werden, aber eben auch genauso Sachen interessant zu finden, die irgendwie ein bisschen weird sind und irgendwie über die Stränge schlagen. Also bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass ich halt auch ein großes Interesse habe für so Hardcore und Metal und bla, dann landest du halt zwangsweise in einer fetten Identitätskrise, weil beide Sachen sehr stark mit so Identifikationspotenzialen ausgestattet sind, du aber eigentlich nirgendwo richtig angenommen wirst, weil du immer eher als das andere gesehen wirst. Also bei den Metalern bin ich immer der Hip-Hopper und bei den Rappern sagen immer alle, ich bin der Metal-Typ. Beides kotzt mich übertrieben an.
Wie du sagst, es ist klar, kotzt dich an, ist Fluch und Segen, aber das macht natürlich auch den Reiz deiner Musik aus, also bei allem, was du machst. Jetzt heute hier im Podcast bist du ja wegen Haxan, das spricht man so aus, ne? Haxan, man sagt nicht Hexen, man sagt Haxan, oder?
Ja, Haxan, genau.
Ja, Hexen wäre auch cool, aber ja. Also du bist ja jetzt hier im Podcast wegen Haxan und wegen der EP Gargoyle, die du gemacht hast. Aber du machst schon wahnsinnig lange Musik und unter anderem auch mit einer Band, die Cora Winter heißt, wo man eigentlich sagen könnte, du machst Metal. Wenn man jetzt aber ganz strikt versuchen würde, dich jetzt beim Metal irgendwo wegzusortieren, mit dieser Band wäre es auch total schwierig. Und gleiches auch für Haxan. Man kann zwar sagen, das ist Rap, aber so irgendwie lupenreiner Rap ist es ja irgendwie auch nicht, ne?
Ja, naja, ey, ich bin noch niemandem böse, wenn er das irgendwie nicht als diesen anerkennen will, ne? Im Gegenteil, ich will das ja irgendwie auch nicht sein. Gleichzeitig, also ich mache ja auch einfach nur, was ich mache. Und wo ich dann damit lande, es ist auch vielleicht gerade mal der Anfang von so einer sehr langen Reise. Mal gucken, wo ich damit ende, weiß ich nicht. Manchmal, ich habe letztens geträumt, dass ich Techno-DJ war. Also ich habe, also total Dings, und das hat sich überhaupt nicht weird angefühlt, sondern ich habe dann so gedacht, ja, natürlich, wenn meine Beats klingen auch so, als könnte man die irgendwie über fette Anlagen irgendwo in einem Club, müsste ja dann nicht mal mehr rappen, Alter.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Aber du sprichst jetzt von einer Reise, die ja auch ein Ende hat. Lass uns mal am Anfang beginnen. Hast du irgend so eine Idee, wann du zum ersten Mal Musik als was Schönes wahrgenommen hast und wann die Musik so in dein Leben kam?
Also das Komische ist, ich hatte nie wirklich eine musikalische Familie. Ich hatte so, also mein Vater hat ansatzweise Taktgefühl, aber wir haben jetzt irgendwie nie wirklich viel, krass viel zu Hause Musik gehört oder so. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Ich habe extrem viel Fernsehen geguckt und da lief meistens dann MTV und Viva und sowas. Und insbesondere halt in dieser Zeit von der Schule nach Hause kommen, wo halt dann irgendwie sämtliche Musikvideos und sowas bei MTV und Viva liefen. Da habe ich dann, glaube ich, irgendwann angefangen, insbesondere über Visuals so Sachen wahrzunehmen. Das war, glaube ich, damals es müsste das In the End Video gewesen sein von Linkin Park. Und das war so das, ich glaube, der erste Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, oh krass, das macht irgendwas mit mir. Das war dieses Video. Und das hat erstmal mit einer übertrieben krass langen Linkin Park ist meine Religion-Phase angefangen. Ich bin ja auch so genau dieses Zeitalter, wo diese Generation, wo so Hybrid Theory reingehauen hat. Ja, das war das erstmal. Und danach ging es rüber. Meine erste CD, die ich gekauft habe, war Meteora. Und die zweite CD war Slipknot, Vermillion. Nee, fuck, wie hieß denn die Platte nochmal? Subliminal Verses, genau. Das war das zweite. Und dann ging eine lange Slipknot, das ist meine Religion-Phase los. Und erst als ich dann Fern, jetzt auch in meiner Band, bei Cora Winter spielt, als ich den kennengelernt habe, der hat mir so eine fette Externe gegeben mit so übertrieben viel Musik drauf. Und dann habe ich so Nintendo Core und sowas gehört und dann auch so die ersten Mathcore Sachen. Erstmal dann so in System of a Down abgedriftet, aber dann so schnell in auch übertrieben weirde Sachen wie The Fall of Troy,
Oh
Fear
ja.
Before the March of Flames. Ich gucke gerade auch so mein Plattenregal. At the Drive-In haben wir dann auch noch entdeckt. Und dann habe ich ehrlich gesagt voll vergessen sogar, was irgendwie wann war. Weil At the Drive-In sind ja zum Beispiel schon viel älter gewesen als irgendwie Linkin Park zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich einfach haufenweise Musik innerhalb von einem Jahr wirklich brutal abgedriftet.
Aber erstmal nur gehört. Also das heißt, du warst nur Konsument der Musik und fandest halt diese Optik irgendwie packend. Also jetzt gerade die Bands, die du nennst, Linkin Park jetzt vielleicht nicht so, die haben ja schon also eine aufwendige Live- und Lichtshow. Slipknot, klar, liegt auf der Hand. System of a Down sind natürlich auch, also super präsent auf der Bühne. Die stehen ja nicht einfach nur da. Das ist ja, wenn du dir das anschaust, das packt einen ja sofort. Aber du hast es dir erstmal nur angehört und wann kamst du auf die Idee, könnt ihr ja auch mal probieren?
Ich habe immer schon auch so den Drang gehabt, irgendwie performen zu wollen. Ich fand das auch geil, weil ich es geil fand, wie die performen. Das allererste Mal, wo ich auch so meine Eltern in der Türkei bei so einem Family Resort, weißt du, wo du die Kinder so abgibst und die dann so unterhalten werden mit so ein paar Animateuren, da habe ich dann auch immer so kleine Karaoke-Sachen dann abends auf der Bühne so präsentiert, so ein Scheiß. Also ich war immer schon jemand, der unbedingt performen wollte auf eine Art. Und ich habe das auch immer schon mit dem Auge so ein bisschen gesehen, dass ich es geil fand, wie auch Chester tätowiert war und so. Und diese ganzen bei Live in Texas auch, wie das alles aussah und was weiß ich, was die da für eine Wirkung hatten. Ich habe mich aber tatsächlich lange nicht wirklich getraut, irgendwas zu machen, weil ich in meinem Umfeld nicht wirklich viele Leute hatte, die auch Musik gemacht haben. Deswegen wirkte das auch wie irgendwas, was ich selber gar nicht einfach so machen kann. Ich habe stückweise, ich hatte nach dieser krassen Rockphase, hatte ich dann wieder angefangen, viel Rap zu hören über meine Schwester und deren Klassenkameraden. Da habe ich dann wieder extrem viel Agro gehört und Erst guter Junge und die alten Savage-Tapes. Und da weiß ich noch zum Beispiel, da fand ich Tony D übertrieben krass. Und da habe ich dann einfach so Tony D Texte genommen und die so ein bisschen umgeschrieben und dann so getan, als wären das meine Texte. Und das war das erste Mal, dass ich dann quasi was gemacht habe. Also das erste Mal, was ich tatsächlich gemacht habe, war auf eine Art Rappen. Dann habe ich erstmal Gitarre gelernt und dann habe ich eine Band gegründet und so und habe das Rap-Ding erstmal nicht weiter verfolgt.
Das heißt, du spielst Schlagzeug, Gitarre und singst und
Bass.
rappst.
In meiner ersten Band musste ich Bass spielen. Da bin ich immer noch sauer, weil die haben mich nämlich nur an den Bass gesetzt, weil ich derjenige war, der am wenigsten Erfahrung an der Gitarre hatte. Dabei bin ich tausendmal besser gewesen als der Schwachkopf, der dann die Gitarre übernommen hat. Also Fern war der andere Schwachkopf, aber dann gab es noch einen, der hat auch anscheinend schon voll lange Gitarre gespielt, aber der konnte nichts. Der konnte nicht mal das Smells Like Teen Spirit Riff, weißt du, diese lockeren Handschläge. Das ist dem mega, das ist wirklich der deutscheste Emo, den ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und dann musste ich an den Bass und dann hatte ich halt da irgendwie einfach gedacht, naja gut, jetzt bin ich halt Bassist. Und dann war ich in meinen ersten Bands erstmal nur Bassist. Und ich habe auch nie in einer Band Schlagzeug gespielt und ich habe auch nie in einer Band Gitarre gespielt, obwohl das eigentlich die beiden Instrumente sind, die mir am meisten Spaß machen.
Okay, aber als du Bass gespielt hast und Sänger warst, war das dann schon diese Band, mit der du den Bandcontest gewonnen hast, Berlins neue Talente?
Ja, das war dann die erste richtig ernst gemeinte Band. Also es war schon nicht die allererste Band, die ich gegründet hatte. Das war dann quasi die zweite, das war so in der Schule irgendwann mit so Leuten aus der Klasse halt. Und Ferhan auch, der auch bei Cora spielt. Also der ist wirklich schon seit Anfang an mit mir unterwegs. Und Ja, das war halt dann so eine Indie-Alternative-Band. Man hat aber gemerkt, dass Fern und ich auf jeden Fall irgendwann mehr so in Richtung harte Sachen abdriften wollten und die anderen waren eher so Richtung Funk. Das hat irgendwann nicht mehr gepasst. Und ziemlich direkt danach, auch als die Schule dann vorbei war, haben wir dann Cora Winter gegründet.
Dann habt ihr Cora Winter gegründet und vielleicht, auch wenn es jetzt heute eigentlich um Haxan geht, erzähl mal, welche Idee ihr hattet für Cora Winter, weil wir haben jetzt voll die vielen Einflüsse. Klar, die einen hatten Funk, das hat euch ja dann anscheinend eher abgeschreckt. Dann haben wir New Metal haben wir jetzt drin, wir hatten Math drin, wir hatten Alternative Rock drin. Wie würdest du das beschreiben, was mit Cora Winter passiert?
Also Cora Winter war eine Band oder ist eine Band, die angefangen hat mit 5 Leuten, die alle keine Ahnung hatten von, wie man Metal spielt. Also wir haben es alle ein bisschen gehört, manche mehr, manche weniger. Und wir haben irgendwie einfach so versucht, mal Metal zu imitieren, ohne wirklich jemals einen Riff geschrieben zu haben. So klingen auch die ersten Sachen noch. Also es klingt auf jeden Fall wie so eine Imitation von progressivem Metal. Und dann von da aus irgendwie so weitergehangelt, so ein bisschen. Also die ganze Story von Cora ist auch irgendwie ein bisschen geprägt von, wir wussten nie so wirklich, wo wir hingehören. Wir haben auch nie so in Berlin, muss ich jetzt auch unfairerweise sagen, die Berliner Metal-Szene ist wirklich wahnsinnig schlecht. Wenn du nicht da irgendwie im Orwo-Haus probst, dann kennt deine Band auch niemand persönlich so. Und wir kannten auch keinen, der irgendwie in einer anderen Band gespielt. Waren irgendwie immer Aliens, egal wo wir hingekommen sind. Und weil ich halt dann auch Frontsänger bin, habe ich das natürlich auch immer gern so ein bisschen gepusht, so dieses bisschen weird sein. Carsten hat sich dann immer sehr hingezogen gefühlt, unser Bassist, immer alles ein bisschen anders machen wollen, ein bisschen kantiger machen wollen. Das war auch der Grund, warum ich dann auf deutsche Texte wechseln wollte. Es war überhaupt kein Ding damals, dass eine Metalband, die aus Berlin kommt, auf Deutsch singt, was komischerweise dann nach uns echt sehr viele gemacht haben. Aber ich will jetzt mal nicht Vermutungen anstellen, plötzlich auf Deutsch gewechselt haben. Naja, wir wollten halt irgendwie einfach der Störfaktor sein. Und das war so, ich auch bei Haxan immer noch so ein bisschen unterbewusst verfolge wahrscheinlich. Immer irgendwie derjenige zu sein, der auffällt. Und für manche ist das positiv und für manche ist das negativ.
So, was mir bei Cora Winter wirklich auffällt, ist, dass es, genau wie du eben beschrieben hast, irgendwie frei von Einflüssen klingt. Wenn man dich jetzt so sprechen hört und auch wenn man dich singen und rappen hört bei Haxan, würde man es nie vermuten. Aber ich finde, du klingst und so klingt eigentlich niemand bei Cora Winter sehr oft wie der Chris Hell von Fjord.
Ach echt, ja?
Ja, total.
Krass.
Also was die Emotionalität angeht und die Intonation, was ja wirklich ein Riesenkompliment ist, weil ich denke, dass Fjord nicht, also dass es nicht unwesentlich ist, wie er die Texte darbietet. Und ich höre da immer so eine ganz krasse Identifikation, bilde ich mir ein, mit den Texten bei dir irgendwie. Das finde ich ganz cool. Aber ich habe auch ein bisschen Probleme damit, Cora Winter irgendwo hinzustecken und versuche mich so dagegen zu wehren, die irgendwie hinstecken zu wollen, ne? Aber
Ja,
es
ja.
ist wirklich schwer zu beschreiben. Metal alleine trifft es, glaube ich, auch schon nicht.
Nee. Also wir haben tatsächlich damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das Fjord-Album hieß, das jetzt alle geil fanden. Das nach D'accord war, glaube ich, wie hieß denn das nochmal?
Kontakt.
Kontakt. Das fanden wir bei Cora, glaube ich, alle echt stark. Das kam aber auch erst raus, sehr viel später, nachdem wir angefangen haben. Ja, ich würde auf jeden Fall Fjord aber auch zu einer von den Bands zählen, die für Cora nicht Vorbild waren, aber wo wir so gemerkt haben, ja, das geht auf Deutsch, ist auch cool zu machen und das auch sowas gibt wie einen deutschen Sound so, weil auch sehr viele Bands in Berlin, sage ich jetzt mal, die wir jedenfalls so gesehen haben in der Zeit, wo wir hier so unsere ersten Gigs spielen mussten, einfach irgendwie dann eine Kopie waren von irgendwas, was schon in UK oder in den USA gibt, so, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber irgendwie haben wir halt immer diesen Drang gehabt, danach zumindest ein bisschen innovativ zu sein. Und wenn das dann halt zu sperrig ist für manche oder die das nicht checken, dann war uns das egal. Hauptsache, wir waren halt einfach anders. Und Fjord haben das gut hinbekommen. Heiskalt haben das eine Zeit lang richtig gut hinbekommen. Weiß ich nicht. The Hirsch-Effekt haben das super gut hinbekommen. Und das waren immer so Bands, mit denen wir uns identifizieren wollten. Aber ich glaube, die kannten uns erstens gar nicht, weil wir viel kleiner waren als die. Und wir hatten jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeiten, selber Bühnen zu spielen wie die. Also wir haben halt auf einem deutlich untergründigeren Level gespielt. Und das führte dann eben dazu, auch dass wir halt dann irgendwie zwischen so ganz vielen Metalcore-Bands einfach die Weirdos waren. Und das hat dann spätestens nach dem, sage ich mal, dritten Jahr oder so, hat das bei uns Klick gemacht und wir gedacht, ja, wisst ihr was, wir sind jetzt hier die Weirdos.
Dann ist es so.
Love it or hate it, Alter.
Also Cora Winter habt ihr, wenn ich es mir richtig notiert habe, 2013 gegründet. Und jetzt kam aber die erste Sache, die du als Haxan veröffentlicht hast, 2019 raus. Wann hast du denn angefangen? Ist Haxan überhaupt von dir so ein Alleingängerprodukt? Oder wann hast du denn angefangen, in die Richtung was auszuprobieren?
Also ich hatte immer so On-Off-Beziehungen mit Fruity Loops gehabt, auch schon vor Cora Winter. So ein bisschen habe ich versucht mal, mich da so reinzufuchsen, aber es hat nie so wirklich funktioniert. Aber ich hatte immer so ein bisschen überlegt, wie das denn mal wieder wäre, auch Beats zu machen etc. Es hat sich dann bei Cora ziemlich schnell gezeigt, dass wir einfach nicht so schnell produzieren können, also nicht so schnell Mucke machen können, wie das andere Bands irgendwie schaffen. Es hat bei uns immer alles ein bisschen länger gedauert, auch weil wir irgendwie noch den Stil finden mussten, wie wir klingen wollen, wie wir aufgenommen klingen, dann erstmal auch sacken zu lassen nach so einem Release und so. Das hat halt alles ein bisschen Zeit gebraucht und das Ding war, ehrlich gesagt, dass ich verstehe das mittlerweile, jetzt verstehe ich das total, aber ich habe damit sehr, sehr große Probleme gehabt, wenn die Zeit zwischen den Releases einfach so lange ist, weil ich extrem viel Output brauche. Also ich brauche wirklich ständig einen etwas, woran ich arbeiten kann und irgendwie, ja, ich brauche immer Output auf jeden Fall. Also viel öfter, als wir mit Cora halt Output haben. Und damit hat das so ein bisschen angefangen, dass ich dann erstmal mich regelmäßig halt in so einem Studio einfach eingesperrt habe und dann halt wahllos Beats gemacht habe. Das waren auch die allerersten Beats, die ich gemacht habe, dann auf dieser Raw EP. Dann halt gedacht habe, ja, ich bringe das jetzt irgendwie einfach mal raus und guck mal, wohin das geht. Da ist so ein bisschen das Haxan-Projekt draus entstanden. Aber ein Alleingänger war es auf jeden Fall. Ich habe zwar jetzt auch im Nachhinein immer wieder, kriege ich so Feedback von den Jungs und ich schicke ihnen auch immer meine Demos und wenn ich mal Vocals brauche, dann hole ich Carsten dazu oder wenn ich mal eine Gitarre brauche, hole ich Fern. Also es ist nie komplett abgekapselt von denen. Aber ja, das ist schon musikalisch jedenfalls mein Projekt.
Und es ist quasi eine Sache, wo du immer sagen kannst, da hocke ich mich dran, da kann ich kreativ sein, da kann ich was machen, da brauche ich grundsätzlich erstmal keine anderen Leute.
Ja, eben. Also ich hab das total satt gehabt, dann auch ständig zu warten, bis dann irgendwelche Gitarrenspuren da sind. Und ne, das sind alles vollkommen normale Prozesse. Das ist halt, ne, ich wollte unbedingt mein ganzes Leben lang nichts machen als Musik. Das war das Einzige, was ich immer machen wollte. Und ich wollte auch nicht einsehen, dass andere Dinge im Leben wichtiger sein könnten eine Zeit lang. Das war für mich sehr schwer, das zu verstehen. Jetzt verstehe ich das, ja. Also fast 10 Jahre später. Aber nach wie vor ist es leider immer noch so, dass ich halt einfach in meinem Leben nichts anderes machen will, als mich auf irgendeine Form auszudrücken. Also egal, wo ich jetzt irgendwie einen Job habe und egal, was ich neben der Musik machen muss, es ist alles eigentlich immer nur, dreht sich das in meinem Kopf darum, wann ist nächste Studiozeit oder wann oder was ist das Nächste, woran ich arbeiten kann. Es muss ja nicht immer nur Musik sein. Ich arbeite auch sehr gerne an den Videos und am Mixing und sowas und an den Artworks.
Glaubst du, dass es wirklich, also wahrscheinlich würdest du dir ja jetzt wünschen, dass du dich zu 100% deiner Musik und allem, was damit zu tun hat, widmen könntest. Glaubst du, dass das vielleicht hinderlich wäre und dass du vielleicht diesen Ausgleich, also die Zeit, in der du so mit den Hufen quasi scharst, um wieder zurückzukommen zu deinen Projekten, dass die auch irgendwie dir was gibt, dir was bringt?
Ja, absolut, total. Aber das ist halt immer paradox, weil du strebst ständig nach einem Zustand, den du gerade nicht haben kannst. Also das ist ja auch so eine Ansicht, dieses, man braucht irgendwie den Struggle, um kreativ zu sein. Das ist ja irgendwie so ein Gedankenkonzept von Leuten, die nicht mehr strugglen müssen, um Musik zu machen. Ja, die dann irgendwie merken, scheiße, Mann, irgendwie komme ich hier auf nichts und ich habe keine Inspiration, weil es mir irgendwie, keine Ahnung, zu gut geht, weiß ich nicht. Gibt ja wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so vielen MusikerInnen finanziell so gut, wie das noch vor ein paar Jahren war, aber es ist schon wichtig, dass ich zumindest was erlebe, aber das Ding ist ja auch allein dadurch, dass ich nicht nur an den Songs sitze, sondern eben auch die Videos machen will und Artworks machen will und so. Ich habe auch genug Abstand von der Mucke an sich, um mal was anderes zu sehen. Also ich habe auch kein Problem damit, mal ein paar Monate lang keinen Song zu machen oder keinen Beat zu machen. So. Jedenfalls noch nicht. Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwann ich einen super krassen 360-Grad-Deal unterschreibe irgendwo und mich total versklave, dann habe ich verkackt.
Du hast jetzt gerade Artwork erwähnt. Bei Raw, die EP, die du 2019 veröffentlicht hast, und War, was ja Raw rückwärts ist oder umgekehrt, die du 2020 veröffentlicht. Ja, clever, ne? Da sieht auch das Artwork ziemlich ähnlich aus. Hängen die EP irgendwie zusammen inhaltlich?
Nee, es war einfach, ich hatte einfach Bock, die Songs rauszuhauen, ohne dann zu warten, bis ich genug habe für ein Album. Dieses Raw und War-Ding, das interessiert dann vor allem auch eigentlich nur Leute, die das so sehen wollen, als wäre das zusammenhängend. Das ist aber nicht. Also nicht unbedingt jedenfalls. Ich habe einfach Songs gemacht und die dann rausgehauen. Und ich fand es irgendwie auch immer cool, so aneinanderhängende Projekte irgendwie zumindest visuell zu haben. Also Hype habe ich das jetzt auch schon wieder für Gargoyle, aber ich muss mich da eventuell stoppen, immer so zu tun, als wäre alles ein krasser Meisterstreich und das wäre alles geplant. Jetzt kommt der zweite Teil. Also es ist nicht unbedingt so.
Ja, so wie bei Marvel, bei den Avengers-Filmen, ja. Genau. Also ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Gargoyle fand ich extrem beeindruckend. Ich habe das sehr, sehr viel gehört, die Musik. Aber irgendwie hat es bei mir gar nicht so auf den ersten Blick einen positiven Eindruck hinterlassen oder ein positives Gefühl, sondern ich empfand es als so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, wie wenn du so leicht high durch so einen Gang läufst, so einen U-Bahn-Schacht, weißt du, so ganz grelles Licht ist, so ein bisschen verstörend, penetrant und sehr elementar so. Aber trotzdem war das irgendwie so intensiv, dass ich das als angenehm empfunden habe. Und dieses ambivalente Gefühl, das kann ich irgendwie gar nicht so von so einer Art von Musik. Hattest du so einen bestimmten Anspruch an das Klangbild oder vielleicht sogar ein Konzept oder hat sich das einfach so entwickelt?
Es hat sich schon auf eine Art entwickelt, was allerdings auch teilweise gelogen ist. Also guck mal, das Ding ist, ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt vor Popmusik oder sowas. Also wenn man jetzt meine Musik hört und denkt, ich versuche hart untergrundmäßig zu sein oder irgendwie edgy zu sein, dann ist es eine Fehlannahme. Ich versuche schon auch Songs zu machen, die irgendwie die schnell ankommen, ja, die sofort das Gefühl vermitteln, das ich vermitteln will. Das Gefühl ist dann nicht unbedingt immer ein geiles Feelgood, hab eine gute Zeit, Bier trinken auf dem Tempelhofer Feld Gefühl, sondern es ist halt dann Klaustrophobie oder irgendwie Bedrängnis, so. Aber da, wo der Sound sich jetzt zu Gargoyle hin entwickelt hat, das war schon auch der Anspruch, einfach nicht zu vertrackt zu sein, aber auch nicht zu einfach zu sein. Diese Ästhetik, also dieses Klaustrophobe, was weiß ich, das, glaube ich, kann ich nicht so wirklich beeinflussen. Also dieses Grundgefühl. Ich habe es noch nie hinbekommen, einfach mal einen gut gelaunten Song zu schreiben. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Und das war irgendwie nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht, woher das kam. Also es ist halt einfach so eine Grundstimmung musikalisch, die ich gerne ansteuere.
Ja, das ist total interessant. Stimmt eigentlich, was du sagst. Es sind klaustrophobe Hits, kann man eigentlich sagen. Wenn ich jetzt an den Song Donner denke, dann ist es eigentlich ein total schöner Song. Aber irgendwie drüber ist so eine Schicht, die so ein kleines bisschen abstoßend ist. Und trotzdem hast du diesen Refrain immer in deinem Kopf drin und denkst, es ist eigentlich ein schöner, warmer Song. Aber irgendwas ist immer so noch so als Unterton. Was mir auch aufgefallen ist, im Vergleich jetzt zu dieser EP War, ich hatte so den Eindruck, dass du der Musik jetzt mehr Raum gibst. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Songs, die du jetzt gemacht hast, so ein bisschen offener waren. Hat sich da irgendwas verändert, dass du sagen kannst, ich vertraue jetzt mehr auch so in meine musikalischen Fähigkeiten? Weil, so wie du jetzt beschrieben hast, so lange hast du das ja jetzt, machst du es ja noch eigentlich noch nicht.
Ja, das sind einfach, muss man einfach sagen, Skill-Fortschritte, die ich gemacht habe, weil ich ja wirklich meinen ganzen Kram immer alles selber mixe und recorde und produziere. Ich bin einfach besser geworden. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Ich finde es schon auch immer noch voll und ich will auch diese gewisse Fülle nicht aufgeben. Ich glaube, sehr viele Leute würden schon noch sagen, dass es denen auf eine Art zu viel ist und so. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist ein bisschen das Mixing. Also wenn man da jetzt ganz tief einsteigen wollen würde, dann könnte ich halt sagen, ich weiß einfach besser, wie man Dinge EQt und wie man Frequenzbereiche aufteilt. Ich glaube auch, wenn man die War-EP neu mixen würde, könnte man da sau viel rausholen. Das sind Songs, die so ein bisschen am Mixing gescheitert sind, meiner Meinung nach.
Bedauerst du das so im Nachhinein?
Ja, aber das würde ich ja auch nur bedauern, wenn ich jetzt gehofft hätte, dass ich damit irgendwie chartrelevant werde. Also das Einzige, was mir jetzt tatsächlich beim Musikmachen wichtig ist, ist einfach dieser Prozess des Machens. Das Releasen ist ehrlich gesagt zweitrangig, aber diese Zeit, die du verbringst, während du dich wirklich ganz nah mit diesen Skills befasst, sei es jetzt mit dem Texteschreiben oder mit dem Produzieren oder dem Mixen, das sind halt die formenden Momente, nicht das Release. Also das Release ist so ein kurzer Einblick in meinen Fortschritt oder wo ich gerade so bin, aber eigentlich bin ich quasi schon kopfmäßig sehr viel weiter. Es geht eigentlich immer nur darum, in Bewegung zu bleiben. Und das habe ich bisher, glaube ich, ganz okay hinbekommen. So, ich ärgere mich auch nicht darüber, dass jetzt irgendwie Songs nicht so gut gemixt sind, wie die es heute hätten sein können. Was hätte ich denn machen sollen? Also ich dachte ja damals, ich gebe mein Bestes. Habe ich auch gemacht. Also ich war einen Tag nach dem Gargoyle-Release im Kopf schon beim nächsten. Für mich ist Gargoyle jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt draußen? Wir haben jetzt den 22. Thema, ist jetzt fast einen Monat draußen. Mhm. Ich habe im Leben noch nie so viele Leute gehabt, die meine Mucke gehört haben. Für mich ist das ein Riesenerfolg. Also in meinem Kopf bin ich ein gottverdammter Popstar gerade, so, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, 2.500 monatliche Hörer auf Spotify gerade habe, was crazy für mich ist. Aber ich habe ja auch eben nicht erst seit diesem Release Musik gemacht. Das ist halt so, so viel Arbeit, die niemals irgendjemand sehen wird, die auch unbezahlt blieb, ja, die da eigentlich mit reingeflossen ist.
Die dich aber ja doch irgendwie weiterbringt. Hast ja jetzt eben gesagt, so die Skills, die du weiterentwickelt hast und auch wenn du sagst, überhaupt diese, dass du sagen kannst, ich habe das alles alleine gemacht. Also du, was hast du denn genau alles alleine gemacht? Bist du wirklich für jeden Ton verantwortlich oder hattest du Leute, die dir auch mal was eingespielt haben oder ein Beat zur Verfügung gestellt haben?
Mir hat noch nie jemand ein Beat zur Verfügung gestellt. Also alle Songs, die ich bisher unter Haxan rausgebracht habe, sind von mir produziert und gemixt. Ich frage eigentlich immer nur meine Kumpels aus der Band, wenn ich was brauche. Also wenn ich eine Gitarre brauche irgendwo, ich glaube auf War hat bei Roter Teppich hat Fern Gitarre eingespielt am Ende, die ich gesampelt habe. Jetzt auf der neuen EP hat Carsten bei Der Fremde diese Chöre gesungen in der Mitte. Das sind alles Jungs, die halt in meinem unmittelbaren Umfeld sind. Und aber
dieses,
ich habe also
Tiefe, diesen Basstenor, das ist ein eingesungener Chor.
Das ist so eine Stimme, ich weiß gar nicht, die geht so ein bisschen, die ist so in der Ferne. Da singt jemand so ein bisschen mönchsartig, so einen langen Ton.
Ja, ich habe es voll im Kopf. Ich dachte, das wäre ein künstlich erzeugter Sound.
Nee, das ist Carsten. Aber das klingt künstlich erzeugt, weil ich den mit so einer, jetzt kommen die Fachbegriffe, mit so einer Pitch-Automation, habe ich so ein bisschen die Stimmhöhe bei ihm immer mal wieder verändert, dass das alles ein bisschen verzerrt und verwarped klingt. Das heißt, es ist schon sehr manipuliert, die Spur.
Ja, das klingt super. Das klingt bedrohlich, als ob da so eine Armee anrückt und man weiß eigentlich gar nicht, was genau das jetzt ist. Das ist ein super Song. Das ist einer meiner Lieblingssongs des ganzen Jahres wirklich gewesen. Habe ich auch in eine entsprechende Liste reingemacht. Ich hatte mir aufgeschrieben, aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr von wo. Ich hatte mir Nikita aufgeschrieben. Nikita von Der Weg einer Freiheit. Ich weiß nicht warum, ob ich das aus deinem Podcast gehört habe.
Ja.
Irgendwie hast du mal mit dem irgendwas gemacht? Weil du ja vorhin sagtest, die Metal-Szene ist jetzt nicht sonderlich offen, wenn du nicht in einem gewissen Kreis drin bist. Weil ich weiß nämlich von ihm, dass er, also für alle, die es nicht wissen, er hat ein eigenes Studio, ist aber auch der Gitarrist und Sänger von der Metal-Band Der Weg einer Freiheit. Und ich weiß, dass er nämlich auch bei Grafi was gemacht hat, der ja Black Metal mit so Trap mischt, was ja auch sehr ungewöhnlich ist.
Ich glaube, bei Grafi hat der Gitarren eingespielt oder sowas, ne? Oder das kann sein. Nee, Nikita hat das erste Cora Winter Album jetzt, das Bitter, hat der gemischt komplett. Und daher kannte ich ihn. Allerdings hat jetzt die musikalische Zusammenarbeit seitdem auch nicht weiter sich fortgeführt. Aber er war ja dann zu Gast auch bei meinem Podcast und da habe ich ihn dann halt auch einfach als extrem inspirierende Person wahrgenommen. Ich finde, Der Weg in der Freiheit ist halt auch so eine Ausnahmeband in Deutschland. Sowas gab es auch musikalisch in dieser Szene vorher kaum. Auf die Art und Weise, wie die so Postrock mit Black Metal gemischt haben, mit deutschen Vocals auch noch. Also da ist natürlich auch ein Teil von mir einfach ein Fan gewesen. Ich habe immer noch hier die allererste Weg einer Freiheit-Platte auf Vinyl mit Unterschrift von Nikita, weil ich das bei Bandcamp in die Bestellung geschrieben habe, dass er das bitte machen soll. Und ich konnte es dann erstmal kaum verstehen, dass wir dann da bei Ghost City saßen und er unsere Platte gemischt hatte.
Genau, und ich finde es halt insofern toll, weil die ja damals sowas von auf die Mütze gekriegt haben, wirklich von der Metal-Szene. Also die hätten die ja am liebsten von der Bühne geprügelt, obwohl es eigentlich von Anfang an klar war, was die machen, ist toll. Und als ich es dann gehört habe, bei Grafi fand ich es halt cool, dass er einfach auch so überhaupt gar keine Scheuklappen hat und auch nicht gesagt hat, so, hä, wie du, Black Metal und Trap passt ja gar nicht, sondern dass er einfach gesagt hat, ja cool, da probiert jemand was anderes aus, weil ich glaube, der Metal-Szene fehlt echt an echter Inspiration, die laufen einfach, die bleiben einfach auf ihrem Viereck und das war's. Und das ist ein bisschen schade, weil da ist schon noch einiges drin, finde ich.
Ja, das hängt mit vielen Sachen, glaube ich, auch zusammen. Also ich glaube erstmal, Nikita ist auf jeden Fall jemand, der das genau aus dem Grund auch fördern kann und fördern will. Und der ist auch ein sehr sensibler Typ, der nachvollzieht, wie Leute, die irgendwie versuchen, einen neuen Sound zu fahren, es irgendwie schaffen wollen. So, das einfach mal durchzuziehen. Ich glaube, da hat der einfach auch richtig Bock, sowas zu fördern. Ich habe zum Beispiel diesen ganzen Der Weg einer Freiheit Hate damals gar nicht mitbekommen. Ich war viel zu jung wahrscheinlich. Ich fand das halt einfach nur irgendwie geil. Ich habe mir das irgendwo runtergeladen und dann auf meinem MP3-Player irgendwie gehört. Aber ja, ey, das Ding mit der deutschen Metal-Szene, ich will ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt krasse Bands noch, aber ich glaube, das stirbt halt auch einfach ein bisschen mit dem, auch vor allem durch Corona, mit diesem Wegsterben von so kleinen autonomen Zentren irgendwie. Damit hängt das auch zusammen. Ja. Wenn diese Orte einfach nicht aufgesucht werden und wenn ich jetzt gerade noch irgendwie so 16, 17 wäre, also so eine Zeit, in der Musik halt krass prägend ist, würde ich auch viel lieber 10 Euro ausgeben, um in einen Club zu gehen, um mit meinen Freunden mich zu besaufen zu Songs, die ich schon aus irgendwelchen Playlisten kenne, anstatt zu hoffen, dass halt irgendeine Band aus, weiß ich nicht, aus irgendeinem Kackdorf heute Abend ein gutes Konzert spielt, so, weil die Wahrscheinlichkeiten ja dann doch immer relativ gering sind. Und außerdem ist natürlich auch eine Band gründen einfach wahnsinnig schwierig und anstrengend geworden. Da greifst du halt eben einfach viel schneller zu einem Laptop.
Ja, genau.
Und baust halt Beats.
Richtig, und kannst ja quasi einen Großteil sogar imitieren und dann nachträglich noch selbst irgendwie was einspielen oder so. Und eine Band ist halt wirklich, die muss sich irgendwo treffen. Die müssen aufeinander eingespielt sein. Da hängt ja noch viel mehr dran. Ja, das ist auf jeden Fall, gebe ich dir vollkommen recht, dass, glaube ich, es Szenen gibt, die davon vielleicht profitieren, weil vielleicht wirklich viele jetzt die Zeit nutzen und sich irgendwo hinsetzen und denken, jetzt habe ich Zeit, jetzt probiere ich mal so ein bisschen, ich lade mir da mal so ein Beatpaket runter und drück mal ein bisschen rum und andere Sachen eigentlich, doof gesagt, jetzt aussterben. Ich habe mir zu einigen Songs, ich habe mir, glaube ich, sogar zu allen Songs was aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie detailliert du über die Songs reden möchtest. Der erste Song auf dem Album heißt Geh ins Licht. Und da gibt es schon mal eine Textzeile, wenn ich jemals Frieden finde, mache ich niemals wieder ein Lied. Das klingt ja so, als ob, das hast du jetzt eigentlich so nicht anklingen lassen bis jetzt, als ob du auch so einen gewissen inneren Druck, den du irgendwie hast, über die Musik kanalisierst. Was bedeutet denn Musik in dem Zusammenhang mit deinem Seelenleben?
Also das ist ja schon leider ein bisschen bezeichnend, dass ich die Musik meistens aus so einem schlechten Gefühl heraus mache. Also es ist schon so, dass die Songs, die ich mache, oder vor allem textlich auch, da weiß ich nicht, werde ich ja schon meistens eher so negative Gefühle los. Auf eine Katharsis-Art und Weise. Aber ich habe mich immer gefragt, ob ich tatsächlich noch Mucke machen würde, wenn ich irgendwann zu so einem inneren Frieden oder so einem Baseline-Glück gefunden hätte. Weiß ich nicht. Ich habe das halt in dem Moment geschrieben, wo ich wahnsinnig frustriert war, aber auch so ein bisschen gehofft habe, dass es passiert irgendwann. Also auf eine Art sehne ich das auch herbei. Ich glaube, auch wenn ich mir jetzt vorstelle, nur noch Haxan zu machen bis an mein Lebensende. Ich will das schon noch ziemlich lange machen, aber ich will auch nicht, dass das mich bis an mein Totenbett irgendwie begleitet. Ich habe ja auch geschrieben, wenn ich niemals Frieden finde, mache ich nie wieder. Wenn ich jemals Frieden finde, mache ich nie wieder ein Lied. Wenn es still um mich wird, habe ich die Stille verdient. Ganz negativ war das nicht gemeint.
Das ist total oft Thema hier in dem Podcast, dass seltsamerweise natürlich die traurigen Lieder einen immer am meisten berühren. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, also mein Lieblingslied ist Malle ist nur einmal im Jahr. Das sind dann immer so ganz traurige Sachen. Klar, weil einen das natürlich ja emotional anpackt. Und gerade vor 2 oder 3 Folgen habe ich mit einer Band gesprochen, die heißen Summer and the Giants. Und da meinte der Barclay, der Bassist, auch, dass es ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat. Also, dass man einfach irgendwann später vielleicht nicht mehr so gute Musik macht, in Anführungsstrichen, weil man nicht mehr so verletzbar ist oder weil man an so einen Punkt gekommen ist, wo man irgendwie so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht hat. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass, also das kann sich halt auf verschiedene Arten auch äußern. Wenn ich halt ich glaube für mich jetzt an diesem Punkt, ist Musikmachen schon eine geile Sache, weil es auch so interdisziplinär irgendwie ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Bock mehr habe, Haxan zu machen, werde ich auf jeden Fall nicht aufhören mit dem ganzen Kram. Also dann konzentriere ich mich vielleicht einfach nur auf Beats oder nur auf Texten oder, keine Ahnung, nur auf Videos oder nur auf Artworks. Also irgendeine Art von kreativem Outlet werde ich, glaube ich, immer aufsuchen. Ich glaube, was ich jedenfalls nicht will, ist die ganze Zeit versuchen, irgendeinem High nachzueifern oder dem nächstgroßen Erfolg, weil da muss doch noch was gehen irgendwie. Da muss dann auch irgendwie eine fette, weiß ich nicht, Chartposition drin sein, ich mache das jetzt so lange bis, bla bla bla, das ist halt irgendwie Quatsch, weil dann fängst du halt auch an, wahrscheinlich die Musik an sich zu vernachlässigen. Aber weiß ich nicht, da können wir ja weiterreden, wenn ich meine erste Sommerplatte geschrieben habe, die dann irgendwie Palmos Plastik rekordmäßig abgelöst hat, so, und dann ist das halt passiert. Also Ich will mich auf jeden Fall vor nichts verschränken, aber.
Es geht ja hier um den Weg. Also so klingt es jetzt.
Genau.
Ja.
Ja, es geht halt um, es soll irgendeine Reise. Also ich hätte, das Peinlichste wäre jetzt, wenn ich jetzt genau die Träume erfüllt kriege, die ich mir jetzt, bevor ich meinen ersten Song damit fertig geschrieben habe. Oder nee, besser, dieses Gefühl, wenn man gerade in seinem ersten Song ist, wo man sich denkt, oh mein Gott, der ist richtig gut. Der könnte, glaube ich, wirklich Leute beeindrucken. Damit könnte ich dies und das bestimmt erreichen. Und dann trifft was ganz anderes zu. Dann passiert irgendwas ganz anderes, was man gar nicht vorhersehen konnte, was noch viel geiler ist. Und solange das irgendwie so bleibt, finde ich es cool. Wenn ich jetzt sage, oh, ich mache jetzt eine Nummer 1 Hit und dann geht der auf die 1, dann halt, keine Ahnung, dann habe ich mir selber den Film gespoilert irgendwie.
Richtig, und wahrscheinlich erfüllt sich das dann auch gar nicht, was du damit verbindest, was dann passiert, wenn man auf der 1 ist. Ich glaube, dass das auch für Leute, die Musik machen, total beschissen ist, wenn die gleich ziemlich am Anfang so einen riesen Erfolg haben, weil dann kommen ja alle und haben Erwartungen und du kannst dich diesen Erwartungen, glaube ich, nur bedingt entziehen. Klar, du willst dann bei deinen Sachen bleiben, aber trotzdem hast du immer im Hinterkopf, diese Sache hat funktioniert. Und ich würde mal sagen, dass ein Großteil der Bands daran dann auf ewig scheitern und von daher lieber langsam wachsen und auch nur bis zu einem gewissen Level. Ich glaube, dass die wenigsten sagen, oh cool, jetzt habe ich gleich Nummer 1 Hit gehabt und das hat mich total beflügelt und jetzt traue ich mich alles. Ich glaube, das ist eigentlich eher das Gegenteil, dass man sich dann so zurückzieht. Bei dem Titelsong Gargoyle, der als nächstes kommt, ich fand übrigens Gargoyle total den coolen Namen für die EP und dann habe ich mir überlegt, warte mal kurz, was ist denn eigentlich ein Gargoyle? Ist ja eigentlich, ist es ein Gartenwächter, ein Wasserspeier, oder?
Mhm. Ja, also es ist verschieden wird das so in der Kunstgeschichte, wurde das gefunden. Ich habe das so in erster Linie gesehen, an so Häuserfassaden hängen die meistens oben dran. Und oft sind sie auch Wasserspeier, manchmal sind es aber auch nur Statuen.
Dieser Song, Gargoyle, der hat bei mir irgendwas total getriggert, so aus meiner Jugend. So dieses Verlorensein, dieses, wenn man lieber draußen im Kalten mit Freunden rumlief, statt irgendwie zu Hause im beschissenen Elternhaus zu sein oder so. Das hat mich total inspiriert. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so, weil du hast jetzt vorhin gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du Agro Berlin eigentlich ganz gut fandst. Da war ja, glaube ich, auch Sido. Aber so dieses meine Straße, mein Zuhause, mein Blockgefühl, das klang jetzt so, als ob du dem jetzt so gar nichts abgewinnen konntest.
Ah, doch, schon. Also auf eine Art hat mich das auf jeden Fall auch beeinflusst. Ich könnte es nicht genau sagen, welche, aber fand ich schon immer cool.
Aber der Song klang für mich so, da wo du wohnst, will es jetzt nicht falsch zitieren, aber eine Zeile ist, glaube ich, da wo du wohnst, will jeder wissen, wo du herkommst, niemand möchte wissen, wer du bist. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, dass dieses, was Sido quasi in meinem Blog beschrieben hat, so dieses, hey, wir hängen hier zusammen in einem Boot und wir machen vielleicht ein paar krumme Sachen, aber grundsätzlich halten wir erstmal zusammen und verpfeifen uns nicht. Und deine Sache klang für mich eher so wie, ich finde es jetzt hier scheiße. Das meinte ich damit jetzt.
Ja, also die Perspektive, die ich bei Gargoyle ja auch einnehme, ist ja auch eher aus einer einsamen Perspektive, aus einer alleinigen Perspektive. Also da hat das wenig zu tun mit ich und meine Jungs, sondern eigentlich nur ich alleine. So, das ist im Prinzip auch alles nur so sind so zusammengefasste Gedanken, die ich viel so verarbeitet habe in den Momenten, wo unser Proberaum ist oder mein Studio auch mit drin ist, von dort bis nach Hause gefahren bin und dann halt, das ist relativ zentral gelegen in Berlin, immer so die Leute auch um mich rum so gesehen habe, auch so dann so eine Mischung aus Touristen und Leute, die so dann von der Arbeit kommen oder zur Arbeit gehen, versus was ich dann halt so den ganzen Tag noch woanders überlebt habe. Vielleicht kann man doch sagen, überlebt habe. Und das halt alles so mit mir selber aushandle und so. Und dann eigentlich auch immer nur so die ganze Zeit Leute beobachte. Also die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl habe, ich gucke mir die ganze Zeit Leute an und versuche alles irgendwie zu deuten und in allem irgendwie den Sinn zu sehen. Warum sind die jetzt alle so? Warum fühle ich mich da eigentlich nicht zugehörig? So.
Krass. Also dass du einfach so sagst, warum fühle ich mich da eigentlich nicht zugehörig? Das ist ja schon, also kann ich natürlich auch in Teilen nachvollziehen, aber wenn du jetzt sagst, also es klang jetzt so, als ob du das schon ziemlich häufig hast, wenn du jetzt
Leute beobachtest. Ja, total. Bin halt eher, also ne, wenn wir uns jetzt beide unterhalten hier, dann würde man es vielleicht nicht denken. Ich bin aber eher ein introvertierter Typ. Also ich habe schon auch Spaß daran, mit Leuten unterwegs zu sein und in Gruppen zu sein und irgendwie auch zu entertainen und so. Aber sowas entleert eigentlich mehr meine soziale Batterie, als dass es sie auflädt. Ich brauche immer sehr, sehr viel Zeit, um Dinge sacken zu lassen, auch alleine zu sein und irgendwie mit mir selber auszuhandeln. Verbringe halt auch einfach sehr viel Zeit alleine. Und dann kommen dann auch immer so Gedanken, die schon wichtig sind auch, die ich auch gut finde und sie zulassen will. Aber ich weiß auch, dass wenn man im falschen Moment so einen Gedanken hat, dann kann der auch ganz mies backfiren. So. Also ich will nämlich auch nicht so tun, als wäre Musik jetzt Therapie für mich. Ich finde, das ist so ein Musician-Trope. Das geht gar nicht mehr. Ich habe das selber mal in irgendeinem Interview gesagt, ganz am Anfang habe ich das selber mal gesagt. Und jetzt habe ich das kürzlich wieder gesehen. Jetzt habe ich so gedacht, Junge, Junge, wenn du wüsstest, dass es dir einige Jahre danach immer noch scheiße geht, ey, dann hättest du was ganz anderes gesagt. Aber ja, das sind eben halt einfach so Gedanken, die alleine zirkulieren. Und ich bin einfach extrem sensibel. Ich bin übelst hyperempfindlich, habe große Probleme damit, auch U-Bahn zu fahren und so. Und fühle mich die ganze Zeit auf eine Art immer so von anderen auch fälschlicherweise so beobachtet und beurteilt und sowas. Aber ich muss auch sagen, ich lege das gerade Stück für Stück ab. Also ich merke das in verschiedenen Bereichen, dass ich das mehr und mehr verliere, was auch sehr gut ist.
Ich kann es total gut nachvollziehen, dass du eben gesagt hast, so nach dem, du hast es ein bisschen so ausgedrückt, so du kannst es zwar machen, aber dann kostet es dich das sehr viel Kraft und es geht mir genauso. Wer mich so reden hört und ich arbeite sogar hauptberuflich in der Kommunikation, ich kann das total gut. Aber es ist für mich wahnsinnig anstrengend. Ich kann es halt einfach nur. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt total gerne mache. Und es ist jedes Mal wieder eine Überwindung. Ich habe mal gehört, es gibt auch sowas wie aktive Schüchternheit. Also das heißt, manche können das einfach überwinden. Die sagen dann, wenn es dann irgendwie, wenn ich zum Beispiel in der Fragerunde bin, dann bin ich immer die Erste, die sich meldet. Und alle denken, boah, die ist aber selbstbewusst. Aber bei mir steckt eigentlich, nee, ich möchte es gerne gleich hinter mir haben. Weil ich für mich, ich kriege da beinahe einen Herzinfarkt, wenn ich da sitze und ich weiß, da sind noch 10 Leute vor mir und es ist dann eine banale Frage wie, keine Ahnung, wie hat euch das gefallen, wir bräuchten mal eine kurze Einschätzung, hasse ich. Und das wird dann oft falsch interpretiert.
Es kommt auch immer stark auf die Dynamik innerhalb der Gruppe an, in der man so unterwegs ist, finde ich. Wenn ich zum Beispiel merke, da ist irgendjemand in meiner Gruppe, der um jeden Preis die Aufmerksamkeit an sich reißen möchte, dann lasse ich das auch immer einfach so zu. Aber wenn ich zum Beispiel merke, da ist so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie, wo du merkst, die könnten, oder die brauchen so einen leichten Nudge, um so ein bisschen aus sich rauszukommen. Auch, ich will ja niemanden nerven oder sowas. Sondern ich merke so, ey, ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr sensibel und merke dann immer so, ey, wenn du jetzt die richtige Frage stellst oder wenn du auch mal versuchst, der Person nicht nur so Standardantworten zu entlocken oder über das Wetter zu reden oder sowas, dann könnte man da eine richtig nette Zeit miteinander aufbauen und dann nutze ich diese Möglichkeiten halt immer auch so. Ja, genau. Aber wie gesagt, das kostet mich eben am Ende auch immer dann so ein bisschen Kraft.
Ich glaube, du hast jetzt sogar mir wieder das Stichwort gegeben, weil du nochmal sensibel gesagt hast, weil ich glaube, es gibt sogar wirklich dieses Empfindungsbild, dass man wirklich extrem sensibel ist. Also es gibt ja Leute, die kommen in den Raum rein und die checken sofort ab, okay, was ist hier die Stimmung? Und es gibt Leute, die kommen in den Raum rein und sagen, hey Leute, hier bin ich. Und man denkt so, schau dich doch mal um, da hinten sitzt vielleicht eine Person, wenn du dir ins Gesicht blickst, dann wirst du sehen, dass die vielleicht heute keinen guten Tag hatte. Oder schau mal, der da drüben, der ist gerade gestresst oder so. Ich glaube, bei Leuten, die wirklich hypersensibel sind, ist es dann ganz extrem ausgeprägt, dass sie dann wirklich auch schauen, hat der mich jetzt eben komisch angeguckt? Oder hier sitzt aber, ich glaube, da hinten und so. Und das, ich glaube, da kann man auch wahrscheinlich gar nichts dagegen machen. Aber ist es dann, um jetzt mal so ganz plump auf den nächsten Song überzuleiten, weil der nächste Song heißt Stress und der hat ja als diese 2S am Ende, sind quasi so 2 Dollarzeichen. Ich liebe total solche Kleinigkeiten, so vermeintliche, was ja eigentlich bedeuten würde, dass der Stress quasi ja was mit Geld zu tun hat. Und ich glaube, das ist sogar der Song, wo du ganz am Ende irgendwie nochmal so verzerrst sagst, du hättest gern Burger mit extra Cheese und sowas, auch irgendwie so Hauptsache Fast Food rein in die Schnauze so irgendwie. Aber ich war mir nicht so ganz klar, ob du es jetzt wirklich nur auf den Stress beziehst. Es klang für mich so, als ob es um unterschiedliche Arten von Stress geht, also positiven, negativen, den, nachdem man süchtig ist. Kannst du da so ein bisschen mehr was dazu sagen?
Ja, es ist auf jeden Fall, geht es genau um dieses Süchtigsein nach Stress, dieser Leistungsdruck, aber den auch denken zu brauchen so und halt, keine Ahnung, alles auf schnell, also Hauptsache irgendwie am Ball bleiben, so die nächste Kippe schon im Mund haben, während die letzte noch ausglimmt. So, ja, es ist so ein Zusammenspiel von diversen Stressen. Ich wollte einfach einen stressigen Track machen, weil ich mich gestresst gefühlt habe. Ja, habe auch einfach in der Zeit wieder angefangen, so viel scheiß Fastfood zu essen, einfach weil ich, und das habe ich immer noch das Problem, dass ich unglaublich schlecht mich ernähre und so unregelmäßig und dann halt die letzten Möglichkeiten dann irgendwie nur noch irgendwie so diese 5 Minuten vor Schluss Burger bei irgendwelchen großen Fastfood-Ketten sind, so. Ja,
die
nicht
dann auch
so
schon
geil.
Den ganzen Tag lagen und nochmal extra eklig sind, ne?
Ja, man muss immer sagen, aber ohne Gurken oder sowas, dann müssen die nämlich frisch machen. Dann hast du die
Ich glaube, das ist ein alter Trick, weil guckst du dann auch wirklich drauf? Manchmal denke ich nämlich, die machen die Gurke dann einfach nur runter.
Kann auch sein, ja.
Das ist wahrscheinlich ja, so ein Mythos, den sich irgendwann mal in der Jugend bildet. Ja, du musst einfach sagen, ich hätte gern ohne Käse. Und dann guckt ja niemand drauf. Aber wenn du richtig guckst, das haben die vielleicht den Käse nur abgekratzt oder so.
Dann hast du halt auch einen Burger ohne Käse. Was ist schlimmer, ein alter Burger mit Käse oder ein neuer Burger ohne Käse?
Das stimmt. Eine Zeile in dem Song heißt, ich lebe für den Zerfall. Und dann dachte ich mir so, ja, tun wir alle. Und natürlich impliziert dieses Ich lebe für, impliziert ja die Frage, ob du dir Gedanken drüber machst oder gemacht hast, was der Sinn des Lebens für dich persönlich jetzt irgendwie sein könnte.
Ich finde, das ist so eine schwierige Frage, aber ich denke immer an das großartige Casper-Zitat, der Sinn des Lebens ist Leben. Fertig. Ich glaube, ich versuche es einfach an dem Punkt immer zu beenden. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich mir schon die ganze Zeit denke, Alter, wofür rackere ich mich ja eigentlich die ganze Zeit ab? Aber ich glaube, der Sinn des Lebens ist einfach Leben. Klingt so abgedroschen, aber leider immer noch wahr.
Ich habe immer total Schiss oder ich denke mir immer, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du wirklich so, also wenn du jetzt keinen Unfall hast oder so, sondern du weißt, okay, in den nächsten 2 bis 3 Monaten werde ich wahrscheinlich sterben und auf einmal denkst du dir dann, ach, das wäre es gewesen. Also ich möchte gern bitte, wenn ich sterbe, dann mit diesem Status jetzt über den Sinn des Lebens dann auch bitte sterben. Also ich hätte da jetzt gar keinen Bock drauf, dass jetzt jemand kommt und mir sagt, übrigens, ich habe es rausgefunden und zwar folgendes, zumal ich auch glaube, dass das natürlich sehr individuell ist, was der Sinn des Lebens ist. Wahrscheinlich gibt es nicht einen, der für dich und für mich zutrifft.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also was ich merke, was mir auf jeden Fall in meinem Leben die meiste Kraft gibt, ist zu wissen, dass ich die Macht habe, andere zu inspirieren, etwas zu tun, was ihr Leben auch verbessert vielleicht so. Und das ist eine Sache, die ich auch an der Musik zum Beispiel sehr zu schätzen weiß, so wie das Cora-Album ankam, das Bitter-Album und wie jetzt auch Gargoyle ankommt zum Beispiel, dass ich halt Nachrichten kriege von Leuten, die auch merken, dass sie sich damit angesprochen fühlen, die vorher von sehr wenigen Sachen angesprochen sich gefühlt haben, dass das auch connected, also es gibt zum Beispiel so einen Squad innerhalb der Cora-Fanbase, die sich halt einfach auf den Konzerten kennengelernt haben und seitdem halt einfach befreundet sind. Und sowas, ehrlich gesagt, gibt mir so übertrieben viel Zufriedenheit, dass es, ich finde es immer sehr spannend, sich zum Beispiel auch mit Leuten zu unterhalten, die gerade was Neues angefangen haben und sich nicht sicher sind und irgendwie alles so schwierig wirkt und so. Auch so jüngere Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, die sagen, ich würde so gerne Musik machen, aber Punkt, 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 ich weiß nicht, wo ich anfange. Dann schicke ich denen immer so übertrieben lange Nachrichten. Also hier, du brauchst gar nicht so viel Geld auszugeben, hol dir mal so ein Gerät, lerne dann mit so einem Mikrofon mal aufzunehmen, hör mal deine eigene Stimme. So, das ist jetzt ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit irgendwie. Mhm. Aber so eine Momente geben mir, glaube ich, einfach extrem viel. Und das ist halt alles verpackt, auch innerhalb jetzt, ne, von so einer Musik, die nicht auf den ersten Hörer irgendwie schreit, so, ja, komm zu mir, sei mein Freund, sondern irgendwie das auf eine andere Art von den Leuten dekodiert werden muss. Aber das wird halt anscheinend irgendwie verstanden. Das finde ich cool.
Bei dem Song Blood Flow ist es, hast du es auch gesagt, dass du da so ein Sample von Death Grips drin hast. Aber bei Stress ist die Gitarre von The Prodigy, Smack My Bitch.
Nee, die habe ich selber eingespielt.
Hast du es im Kopf? Kannst du nachvollziehen, dass ich nicht darauf gekommen bin?
Ich habe es nicht im Kopf, aber ich muss es mir nochmal reinziehen. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass The Prodigy eine ziemlich gute Art und Weise ist, Leuten zu erklären, wie meine Musik klingt. Ist mir kürzlich aufgefallen. Also ein bisschen dieses Cyberpunkige, Industrial-mäßige, das ist eigentlich ziemlich krass, der Sound, den ich auch irgendwie cool fand, der ja auch irgendwo zwischen so Hip-Hop, Drum and Bass und Metal existiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da jetzt keinen konkreten Dings von Prodigy übernommen habe oder so, aber das Soundbild einfach geil finde. Das ist schon auf jeden Fall ich verstehen kann, warum man das so sieht.
Total.
Aber soll ich dir mal was richtig Krasses verraten? Ich habe jetzt mir überlegt, für jedes Interview gebe ich ein Mini-Geheimnis raus, womit dann die Leute sich, wobei sie sich freuen können. Das Intro von Geh ins Licht, diese, was sich so anhört, wie so Bienenschwärme, das ist gesampelt von Placebo, von Post Blue, von dem Intro. Das ist so ein ganz kurzes Schnipsel von diesem Gitarren-Sound. Und den habe ich zu so einem kleinen Synthesizer umgewandelt. Deswegen finde ich es immer lustig, wenn Leute so sagen, ich bin so, ich sei so Metal fixiert, was ich halt null bin. Also ich sample halt einfach kaum irgendeinen Metal-Quatsch, sondern meistens irgendwelche Indie- und Alternative-Bands, die dann halt in meinem Kontext klingen, als hätte ich irgendwie Slipknot gesampelt.
Aber du hast auch so ein Gespür für so kleine Details, die unter Umständen nur 5 Sekunden gehen und die lösen was in dir aus, weil sonst würdest du ja sowas gar nicht entdecken.
Ja, nee, eben, voll. Ich liebe so richtig tief zu graben bei solchen Sachen. Und ich weiß auch einfach, dass das auf diese Art noch nicht gesampelt wurde.
Es gibt so manchmal so ganz kleine Sekunden, die ich jetzt, ich kann, also es klingt jetzt dumm, weil es klingt jetzt so, als ob es nur bei Rock am Ring passieren würde, aber ich glaube, es passiert nicht nur bei Rock am Ring, sondern da habe ich einfach die Möglichkeit, das Ganze dadurch, dass es im Fernsehen übertragen wurde und wenn du dann selbst dabei warst, schaust du es dir natürlich noch ein paar Mal an, wenn du damit einen schönen Moment hast. Und da gibt es so 2, 3 Momente, und weil du jetzt gerade gesagt hast, Placebo, das sind wirklich Sekunden, da passiert irgendwas in dem Song mit der Band und es gibt eine Version von Every Me and Every You. Da gehen die beiden nach vorne, die beiden Gitarristen gehen nach vorne, haben einen relativ starren Blick und spielen wirklich diese ganz simple Akkordfolge, dieses was ja wirklich total simpel ist. Da könnte ich anfangen zu heulen, weil das in mir in diesem Moment sowas auslöst, dass da dieser kleine Zwergensänger, der so auch immer so aufs Maul gekriegt hat, dass der da so steht und die andere Person, die ja auch ständig wegen der Sexualität diskriminiert wurde und dass sie da einfach so stehen. Und in diesem Moment sind die so für so 4, 5 Sekunden so komplett die Babos von diesen 75.000 Leuten, die da stehen. Und es ist ja handwerklich nicht super geil, aber so Momente, da habe ich voll so ein Fable dafür. Das gab es auch mit Korn und mit System of a Down bei Rock am Ring. So ein paar Sekunden, das ist manchmal geiler als ein Song, finde ich.
Ich meine, das sind auch alles so Outcasts, die es dann irgendwie geschafft haben, ne, aus dieser Situation rauszukommen. Also natürlich, da kommen sehr viele Faktoren für so einen Erfolg zusammen, vor allem so einen weltweiten Erfolg. Aber ich finde zum Beispiel auch Placebo, der Erfolg von Placebo ist bis heute eigentlich für mich wahnsinnig unwahrscheinlich nachzuvollziehen. Also das ist in einer Zeit, wo auch die generelle Gesellschaft noch so vor Social Media und so deutlich sexistischer und homophober war. Yeah. Und aber Placebo es irgendwie geschafft haben, da drüber zu stehen, in einem Mainstream-Kontext vor allem und nicht nur so irgendwie subkulturell. Das finde ich übertrieben krass. Und ich habe auch von Placebo wahnsinnig, also ich bin ein riesen Placebo-Fan, einfach weil ich genau so eine Band immer geil finde, die es so schaffen, ihre oberflächlich gesagt, ihre Benachteiligung zu so einem Empowerment zu machen. Das finde ich irgendwie krass.
Richtig, ich habe da jetzt zum Beispiel Battle for the Sun, diesen Song, wenn der das was sagt, wo er so wirklich mit so einer richtig krassen Ausstrahlung, so dieses mit seiner komischen Stimme so. Und wie gesagt, er ist ja eigentlich wahnsinnig klein und ist ja eigentlich keine imposante Erscheinung. Und dann, je älter er wird, umso zerbrechlicher sieht er irgendwie auch aus. Und aber gleichzeitig wächst so dieses, und ihr könnt mir gar nichts mehr. Das finde ich irgendwie total beeindruckend, ohne dass ich jetzt ein riesen Fan davon wäre. Ich habe jetzt gerade vor 2, 3 Tagen hatten wir es im Interview über deren furchtbare Coverversion von Kate Bush. Also nicht alles, was die machen, ist toll, aber ich glaube, da liegt es eher daran, dass man Kate Bush jetzt nicht covern sollte. Aber es gibt einfach so Bands, da sagen dann die Leute, ja, ich verstehe gar nicht. Und wieso gibt es die immer noch und so? Und dann gibt es manchmal diese so 10, 20 Sekunden, und das mag jetzt vielleicht auch dumm klingen, so für die 10, 20 Sekunden. Nee, aber da merkst du dann, wie du jetzt eben gesagt hast, was jetzt zum Beispiel hinter dieser Band alles steckt, an Statement, an Entwicklung, an Zeitgeist, an Widerstand und so. Und das hörst du in der Musik und das spürst du dann auch manchmal auf der Bühne. Das finde ich total gut.
Ja, voll. Ja, Placebo sind, muss man auch offen sagen, natürlich ein bisschen, ja, je später die Platten, auch auf der Battle for the Sun war auf jeden Fall der Titeltrack der beste Track. Und Ashtray Heart war noch krass. Aber irgendwie auch da hast du schon gemerkt, oh, ich glaube, die langsam verlässt sie der der Spirit. Danach kam ja auch leider nichts wirklich Krasses mehr.
Ich glaube, dann haben sie nochmal eine ganz gute EP gemacht und seitdem verfolge ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr so. Ich habe mir, wie gesagt, zu Blood Flow den Song finde ich total gut und ich wäre jetzt selbst gar nicht drauf gekommen, aber ich würde es dir echt unterschreiben, diese Prodigy-Attitude in deinen Songs, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Firestarter denke, an dieses Video, wo er da so durch den U-Bahn-Schacht rennt und total irre ist, das würde auch super zu Blood Flow machen und du bist ja jetzt auch in deinen Videos jetzt nicht gerade zimperlich. Also Stichwort aktive Schüchternheit, da hast du dich ja teilweise auf belebte Plätze gestellt und einfach dein Ding gemacht, richtig offensiv.
Ja, bei diesen Videos denke ich mir immer, ja, fuck it, ey, zieh's jetzt halt durch, das ist wirklich so aktive Schüchternheit. Ich habe mich vor dem Bloodflow-Video eigentlich auch meistens bei Videos so gedrückt, wahnsinnig viele Leute zu involvieren, weil mir das echt immer unangenehm war. Aber jetzt bei Bloodflow haben wir halt dann gedacht, komm, wir machen einfach irgendwie was Spontanes. Wir hatten dann nämlich auch an dem Wochenende, haben wir an dem Tag davor das Video für Der Fremde gedreht. Also das ist quasi selbe Wochenende gewesen und hatten dann halt irgendwie gedacht, ey fuck, wir haben jetzt irgendwie nicht so die Ressourcen für ein Wochenende zwei richtig krasse Videos, aufwendige Videos zu planen. Und dann hatten wir halt noch dieses Bärenkostüm, das hat Carsten mal für ein Cora-Video gekauft, das wir noch nicht gedreht haben. Und da haben wir gedacht, ey komm, du ziehst einfach das Bärenkostüm an, wir gehen einfach auf öffentliche Plätze und diese Box lief ja wirklich. Also der Song lief wirklich und ich habe da wirklich performt. Man muss aber auch sagen, da will ich ganz ehrlich sein, es hat weniger Leute gejuckt, als wir dachten. Also deswegen ist das auch nur so ein halbes Video geworden, wo dann die zweite Strophe quasi abgeschnitten ist und der Rest dann halt auf den Streaming-Portalen zu finden ist. Weil halt uns, also im Schnitt ist mir einfach das Footage ausgegangen von Leuten, die dumm geguckt haben. Weil du halt auch einfach unterschätzt, dass die Leute oft nicht stehen bleiben, weil sie denken, also vor allem so Touristen, die so denken, ah, das ist halt Berlin, keine Ahnung, weißt du?
Stimmt.
Hätte ich mich wahrscheinlich, tatsächlich wäre es cleverer gewesen, auf den Hermannplatz damit zu gehen. Damit hätte ich mir wahrscheinlich eine Schelle eingefangen oder so, aber also
ach so,
so
das, heißt, das wäre natürlich,
Tor.
Das wäre natürlich super gewesen, wenn dir wirklich eine gelangt hätte, ne? Also zu Blatt.
Ja, nicht mal die Bullen hat's interessiert. Also es war wirklich, das war einfach, wir haben dann wirklich so eine Handvoll blöde Blicke und ein paar Kommentare gekriegt, so. Aber ansonsten wollten die Leute eigentlich mit uns Fotos machen, eher, als dass sie irgendwie das weird fanden. Was auch cool war. Das Video ist trotzdem lustig geworden und es war trotzdem ein lustiger Tag. Aber ja, das war auch ein großes Learning, einfach nicht an einem Wochenende zwei Videos drehen.
Ja gut, wieder was dazugelernt. Ein bisschen hat es mich auch an Show Me The Body erinnert, falls ihr das was sagt.
Oh, ja.
Eine Band, die ich richtig geil finde und da hat mich deine Musik auch manchmal so ein bisschen dran erinnert. Der nächste Song, 100 Gesichter, ist dann, finde ich, so total anders wieder. Also der passt in diese Haxan-Welt auf jeden Fall. Also da passt er rein, aber ist natürlich ein ganz andere Atmosphäre. Ich fand den Song sehr heftig, der ist sehr düster. Mhm. Der klang für mich fast schon so ein bisschen wie ein Hinübergleiten von dieser Welt ins Totenreich. Und ich dachte, okay, ist die EP jetzt zu Ende, wenn es zum ersten Mal hört. Also hast du das bewusst so als, also folgen diese Lieder überhaupt irgendeinem Plan oder hast du es bewusst jetzt so fast in der Mitte eingebaut, um da was zum Runterkommen zu haben?
Nee, das war schon bewusst. Den Track habe ich auch als allerletztes geschrieben für die Platte, als wir die EP in so einem Songwriting-Camp mit Cora in Brandenburg irgendwo, haben wir so ein Haus gemietet. Da habe ich die fertiggestellt und gemixt und gemastert. Da ist mir halt aufgefallen, dass irgendwie etwas fehlt zwischen Bloodflow und Der Fremde. Dann habe ich da eben 100 Gesichter geschrieben und das habe ich wirklich innerhalb von einem Mittag alles gemacht, weil ich dann halt so dachte, das muss so zweigeteilt sein, weil danach kommt ja Der Fremde und danach noch Donner vor allem. Also es sind schon zwei Tracks, die in eine extrem andere Seite von mir auch nochmal zeigen. Und auf die Art und Weise habe ich dann gedacht, kann ich es dann doch irgendwie so ein bisschen albummäßig sich anfühlen lassen, weil es halt dann einen tatsächlich so sich, dass das sich echt so anfühlt, als würde man irgendwie so ins nächste Zimmer gebracht werden.
Und im Prinzip zu all dem, was du jetzt erzählt hast, ist eigentlich 100 Gesichter nur so eine weitere Facette oder so eine andere Ausarbeitung von diesen, also im Prinzip ist es quasi so die Maximierung von diesem Gefühl, dass man irgendwo von 100 Gesichtern umgeben ist und sich so eingekerkert fühlt. Jetzt, wenn du mir jetzt erzählst, wie du jetzt, was du jetzt vorhin gesagt hast, wie du dich manchmal fühlst, dann sehe ich den Song wieder so ein bisschen anders. Dann klingt der gar nicht mehr so düster, sondern einfach wie so ein Zustand. dass man, also zum Beispiel, ja, ich laufe auch immer mit Kopfhörern rum. Und wenn ich dann jetzt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin und da sind dann Kollegen, dann sind die immer so total entrüstet. Ja, ich habe dich jetzt die ganze Zeit gerufen, du hast gar nichts gehört. Und ich weiß nicht immer dann nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber ich denke mir dann, glaubst du, ich laufe durch diese Welt, ohne mich irgendwie abzugrenzen, wenn ich alleine bin? Also, weißt du, das ist für mich so total unvorstellbar. Wenn es nicht sein muss, mache ich das nicht.
Ja, God bless Noise Cancelling Kopfhörer, wirklich. Das ist, ich wünschte nur, dass diese Dinger von Apple, dass sie einen längeren Akku hätten, weil der Moment, in dem der Akku von denen leer geht und ich die zum Aufladen dann tun, also in dieses Case tun muss, mit Abstand der schlimmste Teil des Tages. Und ich hoffe dann immer, dass sie möglichst schnell wieder aufgeladen sind. Aber ich finde es auch sehr viel angenehmer, mit Kopfhörern durch die Welt zu laufen und sich einfach möglichst zu entkapseln.
Und da auch wieder, also wenn ich dann mit Leuten ins Gespräch komme, bin ich wahrscheinlich die Person, die am meisten redet. Aber sobald ich die Möglichkeit habe oder sobald die Möglichkeit besteht, dass mich Leute anquatschen, mit denen ich überhaupt nicht ins Gespräch kommen will, bin ich da so froh, um die Gelegenheit, es tun zu können.
Ja, voll.
Bei dem Song Der Fremde, da war ich mir immer nicht so ganz sicher. Also erst dachte ich, es geht darum, dass du dir selbst fremd bist, aber ich glaube, das schwankt auch immer so ein bisschen. Ich finde, es klingt auch so ein bisschen nach Stalking oder so nach so obsessivem Fantum. Ich war mir nicht so ganz sicher, was genau jetzt du damit meinst.
Nee, damit hat es gar nichts zu tun, aber ich finde es lustig, dass, weil jetzt sehe ich das auch, wo du das sagst. Nee, es geht eigentlich auch so ein bisschen um das, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, dass dieses aus Berlin kommen, aber eigentlich sich null zu fühlen, wie Leute sich Berliner vorstellen und sich so mit Leuten zu unterhalten, die so frisch in diese Stadt gezogen sind und jetzt habe ich hier was und dann habe ich da ein geiles Projekt und ich starte jetzt voll durch, aber sind dann halt total entrüstet, wenn dann plötzlich doch alles zusammenbricht, weil halt Berlin einfach auf alle kackt, die hier wohnen. Und ich habe da einfach so ein bisschen alles, was ich da so aufgeschnappt habe, versucht zusammen in einen Text zu basteln, so dass halt auch einfach alle glauben, sie machen Kunst und alle glauben auch irgendwie, dass jetzt sich einen Hund zu holen ihr Leben verbessert, was übrigens stimmt im Nachhinein, muss ich gestehen. Aber auch so diese vorlaute Art, so, also fall mir ins Wort, ich höre dir zu, weißt du, dass du so denkst, ja, jetzt laber halt, wenn du unbedingt hier der Star sein willst, so laber halt kurz und dann hoffe ich einfach, dass es gleich vorbei ist. So. Es hat so ein bisschen diesen Vibe, aber mit Stalking hat ehrlich gesagt.
Aber lass mal trotzdem zurückkommen zu Stalking, gerade so in der, oder Phantom vielleicht, um es ein bisschen, Stalking ist ja dieses Strafbare, einfach wirklich irgendwas ganz, ganz toll wird, weil ein Satz ist ja dieses, ich wäre so gerne wie du und dann so ein bisschen Sam Carter von Architects mäßiges, abwertendes, hey, was ich total wichtig fand, dieses Detail. In der Kindheit ist es ja total krass ausgebildet, ne? Dass man irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen komischen Disney-Film denke, den ich noch kein einziges Mal geschaut habe, aber wie die Kinder da so total obsessiv alle sein wollten wie Elsa oder sowas. So hatte man es ja auch als jugendliche Person in der Kindheit. Kennst du das? Hast du wirklich so...
Ja, übelst. Ich hatte so viele Identifikations- oder ich habe so viele Identitätskrisen gehabt, das glaubst du gar nicht. Ich war alles, was man sein konnte, in der Hoffnung, dass ich da meine Persönlichkeit drin finde. Und ich weiß, das sagen alle, aber ich habe wirklich alles durch. Ich bin, also mal ganz am Anfang habe ich mit Picaldi-Hosen in den Socken und Seiten auf Null und gegelte Haare nach hinten. Ich sah wirklich aus wie ein kleiner präpubertärer Bushido. Und dann ein harter Cut zu, ich glaube, ich bin Metaler, zu halt so Bullet von meinem Valentine-T-Shirts und Slipknot-T-Shirts und was weiß ich. Ich glaube, ich bin Punker. Und dann zu denken, überall ist jetzt die nächste Möglichkeit, endlich mein True Self zu finden. Und bis heute habe ich nichts davon. Also bis heute habe ich nirgendwo meine Identität gefunden. Also ich wanke immer noch zwischen den Welten und weiß ehrlich gesagt nicht, meine Persönlichkeit überall versteckt. Das ist so in so kleinen Bits, es ist überall so ein bisschen.
Ich habe irgendwann mal so, das ist auch noch gar nicht so lange her, so vor 10 Jahren habe ich irgendwann mal, je öfter ich die Gelegenheit hatte, Bands zu treffen, weil bei mir hat es meistens was mit Musik zu tun hat, Bands zu treffen, die ich irgendwie gut fand, umso mehr habe ich gemerkt, dass die dann aber oft auch so sind, wie das, was sie singen, also dass es eben keine Farce ist, dass es eben kein Dahergelaber ist, sondern dass die dann auch wirklich kaputt sind oder wirklich wankelmütig oder wirklich irgendwie Angst haben oder sowas. Und es war dann irgendwann so eine Erkenntnis, dass ich mir dann wirklich dachte, so wie dieses, ja, was du jetzt auch gesagt hast, diese Erwartungen, die man denkt ja dann immer, die sind aber eigentlich cool. Also die machen zwar so eine Musik, wo es darum geht, dass sie total unsicher sind, aber eigentlich sind die bestimmt total cool und selbstbewusst. Und irgendwann merkst du dann so, nee, die sind das wirklich. Und das war für mich so, das hat mich so ein bisschen beruhigt, so damals, weil dann damit konnte ich so ein bisschen was fallen lassen, so, ah, da muss ich ja eigentlich auch nicht so sein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn du in Berlin lebst und ständig umgeben bist, und ich merke das auch sehr oft bei Berliner Bands, ich finde, bei Hamburger Bands ist es schon wieder ein bisschen anders, dass man da oft so eine gewisse Einstellung und auch so einen Druck spürt, dass die, du musst den kennen und dann kennst du den und gegen den darfst du auch nichts sagen und das musst du auch ganz gut finden und so musst du aussehen und da musst du, den Podcast musst du hören und so. Das ist schon sehr vieles Gewälze in den eigenen, in den immer gleichen Beeten so. Das ist bestimmt anstrengend, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich überall so ein bisschen so, aber hier eben amplifiziert, weil die Leute halt auch viel herziehen mit dem Wunsch, sich zu verwirklichen. So. Und ich glaube auch, um sich zu verwirklichen, und das trifft ja eigentlich auch total auf mich zu, schlägst du erstmal über die Stränge, weil du denkst, du bist jetzt ein neues Extrem, du brauchst ein neues Extrem, um dich dann irgendwo in der Mitte einzupendeln. So. Und zu merken, ah, ich glaube, so ganz extrem war es dann doch nicht, was ich brauchte. Und dann findest du so irgendwo dazwischen deine innere Mitte so ein bisschen. Aber ich nehme natürlich dann wahnsinnig, vor allem dann in der Zeit, wo ich so nach der Schule, ich hatte so gemerkt, du kommst halt mit wahnsinnig vielen Leuten einfach auch in Kontakt oder auch in der Musik. Dann siehst du einfach wahnsinnig viele Leute, die halt erstmal dieses Extrem ausprobieren. Und du bist dann halt nur so extrem Sachen ausgesetzt, so. Oder halt extrem Persönlichkeiten, weil man muss ja auch wirklich sagen, musikalisch gibt es kaum was wirklich Extremes in dem, auch in dem, auch in der Berlin-Bubble so. Da ist, wie gesagt, die Metal-Szene ist mehr oder weniger tot. Oh Gott, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde mehr mit, aber Metal-Szene ist mehr oder weniger tot.
Können wir einfach auf Axel, der Berlin Metal TV gemacht hat, liebe Grüße an der Stelle, schiebe es einfach auf den. Der hört ja dauernd auf, wieder das zu machen. Und erst als er da irgendwie mal so angefangen hat, was zu machen, ich weiß nicht, ob du es kennst, war so ein YouTube-Format, da fiel es dann irgendwie auf, okay, es gibt eigentlich genau zwei Leute, nämlich Berlin Metal TV und den Messer- und Gabelritter, der da irgendwie was macht. Aber ansonsten gibt's da ja eigentlich niemanden. Also die haben es auch voll verpasst, diese Szene oder diese Möglichkeit, YouTube für sich zu nutzen. Und während da jetzt andere schon riesen Formate aufgebaut haben, wo irgendwie was geht, geht da halt einfach gar nicht. Und im Fernsehen gibt's diese Sachen nicht mehr. Also weiß gar nicht mehr, wer damals diese Hammer-Sachen auf MTV, war es nicht auch Markus Kafka? Irgendjemand hat auch
mal. Das war Markus Kafka, glaube ich, ja.
So, und der ist da auch drüber weg. Das ist auch irgendwie so eher bei elektronischer Musik. Und von daher, da gibt es ja niemanden. Gibt wirklich niemanden. Ich glaube, Stumpen hat auch mal kurz was gemacht von Knockhator, wenn ich da jetzt nicht so falsch bin. Das waren dann so Beilagen beim Metal Hammer. Aber ansonsten gibt es da ja auch wirklich überhaupt gar keine Figur, die das irgendwie so ein bisschen einordnet oder die vielleicht auch einfach mal an der richtigen Stelle sagt, boah, das ist super langweilig, ist einfach scheiße.
Ja, es hatte die große Zeit, in der Metal halt auch irgendwie Mainstream-tauglich war, ist einfach vorbei. Und dieser Mindset, der damals geherrscht hat in dieser Metal-Szene, wo das wirklich groß war, der ist einfach weitergezogen in andere. Also der Spirit von Punk und Metal, der ist immer noch da, aber der ist halt nicht mehr in eine Bandformation und in Metal-Riffs oder sowas verpackt, sondern die Idee ist halt einfach in ein anderes Gewand geschlüpft und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde, das sollte man halt auch irgendwie akzeptieren können. Oder man versucht halt, das Metal-Genre so ein bisschen aufzubrechen. Ja, das haben halt, manche Bands haben das wahnsinnig gut geschafft und manche sind daran irgendwie zerbrochen oder haben halt das gar nicht erst sich getraut. Das ist halt auch immer Mainstream-mäßig, ist halt auch für die Leute immer noch so, Bülent Ceylan ist für die ein Wahnsinns-Metal-Typ, so, ne? Ja. Ein schlechtes Beispiel leider.
Ja, gut, Bülent Ceylan ist nochmal für mich was, ist nochmal extra. Mhm. Ich habe ihn sogar mal für Metal.de interviewt, als er so eine Platte rausgebracht hat und die Platte hieß Nichts Besonderes. Und es war einfach auch nichts Besonderes. Aber er hat ja, glaube ich mal mit Korn sogar, hat er Schlagzeug gespielt, irgendwie auf irgendeinem Festival. Aber was ich jetzt wollte, so diese Gefühle, die einfach beim Metal sind, die kann man jetzt auch auf eine andere Art einfach erzeugen. Und da ist sogar dein Song, Der Fremde, ein gutes Beispiel, weil ganz am Schluss kommen ja diese Bläser, ne? Und da kommt jetzt richtig so eine richtig krasse, schon fast Black Metal-mäßige, so eine Klangwand aufgebaut, wie sie einfach Behemoth oder so auch machen würden, wie die es auch machen auf ihrem Album The Satanist oder so bei Blow Your Trumpets, Gabriel oder so irgendwas. Das ist wirklich Also der gleiche Effekt. Und wenn man da jetzt nicht festgelegt ist oder wählerisch, was halt viele Leute, die Metal hören, einfach sind, weil die sind in diesem Kosmos, du musst EMP, du musst DDD-Bands, Nuclear Blast, Century Media, das sind deine Labels und der Rest hat eh nichts drauf, so nach dem Motto, oder nicht so viel, dann bist du da in so einem Kosmos drin. Aber wenn man dann wie Grafi oder jetzt wie du sich da so ein bisschen öffnet, kommt man zwangsläufig auf die Idee, auch mal diesen Effekt mit was anderem zu erzeugen. Und finde ich, ist dir, also gerade jetzt der Fremde, ist ein Song, der hat bei mir so von der Mächtigkeit her das ausgelöst, was eigentlich sonst manchmal Metal-Songs noch bei mir auslösen.
Cool, ja, das freut mich. Ja, dabei habe ich den Song als am wenigsten Metal irgendwie wahrgenommen, aber ich bin ja auch selber mein schlechtester Kritiker. Also
ja, der ist
mal
ja auch
gut,
nicht
an sowas
Metal.
Mal zu hören.
Er ist so brachial irgendwie, auf so eine ganz besondere Art. Und was auch interessant ist, weil der letzte Song, Donner, das ist ja eigentlich so der, weißt du, wenn man jetzt poppig sagt, dann stellen sich die Leute was Poppiges vor. In deinem Haxan-Ding ist es der eingängigste Song, aber wenn man den jetzt im Radio spielen würde, obwohl, nee, vielleicht könnte man den sogar im Radio spielen. Aber
könnte man voll, ja.
Ist das der Song? Du hättest es dir voll einfach machen können. Du hättest sagen können, ich packe den Song vorne hin, dann hätten die Leute, da hättest du schon mal ein paar gehabt und du hast den ganz hinten hingepackt. Das fand ich irgendwie, also ein bisschen ungeschickt, aber gleichzeitig natürlich auch voll cool, weil ich mir dachte, okay, ich denke, dass dir das schon klar ist, dass es der, ja, der catchyste Song ist, kann man so sagen?
Er ist auf jeden Fall der catchyste Song. Ist auch wahrscheinlich mein poppigster Song. Ich fand das aber halt gerade deswegen cool, weil es halt, dieser Track ist wirklich relativ nah an mir irgendwie und an meiner Persönlichkeit. Und ich wollte dann halt den Song eher den Leuten schenken, die das vielleicht sich komplett anhören wollen und mir tatsächlich einfach schon wahnsinnig viel Zeit schenken, um diese ganze EP zu hören und denen dann am Ende halt so was Persönliches mitzugeben, als den halt dann am Anfang irgendwie zu verbraten. Weil das mir dann doch, also klar, ich bringe den raus mit dem Wissen, dass das jetzt alle hören können oder so. Aber der ist mir ja schon, also der ist ja schon wirklich sehr, ja, emotional oder, wie sagt man?
Sehr intim
ist das Wort, genau. Dass ich mir dann doch denke, ey, das soll dann so ein Ding sein für die Leute, die einfach sich für mich auch die Zeit genommen haben, weil denen traue ich das auch zu, damit umgehen zu können.
Ich glaube, es war auch wichtig, weil wenn man jetzt sich die ganzen Songs nochmal Revue passieren lässt, wenn du jetzt mit der Fremde rausgegangen wirst oder mit 1000 Gesichter, dann hätte man sich auch so, also ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, Sorgen gemacht, aber dann wäre man so aus dieser Musik rausgegangen, so mit so einem hoffnungslosen Gefühl irgendwie. Und so ist noch ein bisschen so, man hat dann so dieses da 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 da, du kannst ja auch total positiv singen. Also ich könnte das jetzt so summen, dass jemand denken würde, es ist total der poppige Song von, keine Ahnung, irgendeiner Boyband oder so irgendwas. Also es hat dann so was Versöhnliches so ein bisschen. Könntest jetzt theoretisch da anknüpfen, könntest jetzt quasi das nächste machen und dann da den Bogen sogar noch höher ziehen und vielleicht dann bis ins Fröhliche steigern, also ohne dass es jetzt irgendwie störend wäre. Von daher war es, glaube ich, doch ganz schlau, dass du es gemacht hast.
Ja, voll. Ja, mal gucken. Ich finde auch, ich will mir auch zum Beispiel nicht die Möglichkeit nehmen, mehr von solchen Songs in Zukunft zu machen. Aber das wird sich dann irgendwie immer im Prozess zeigen. Wird bestimmt irgendwann mal wieder sowas Ähnliches geben, aber ich, ja, also so wie jetzt gerade die Skizzen aussehen, kann ich ja mal einen kleinen Hint machen für das nächste Projekt, das nächstes Jahr kommen soll. Sieht leider nicht so sonnig aus.
Ich höre sowas gern und ich glaube auch, das klingt immer so ein bisschen fies, aber ich glaube, die Leute, die diese Musik jetzt mochten, die wollen dich auch noch so ein bisschen nicht leiden, aber so ein bisschen auf der dunklen Seite haben, weißt du? Also ich wäre jetzt, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht, wenn du jetzt über alles hinweg wärst so, und jetzt sagen würdest, so Songs machen würdest, so wie, hey, gestern bin ich mit der Bahn gefahren, ich habe alle angequatscht, es war total cool, ganz viele neue Freunde, alles super, probiert's einfach aus.
Das würde halt auch einfach, in meinem Kontext würde das klingen, als würde ich mich lustig machen über mich selber.
Ja, irgendwie schon.
Aber ey, wenn ich es irgendwann schaffe, so einen Track zu machen, dann muss es mir anscheinend ziemlich gut gehen. Also dann kann man von mir aus die Songs nicht mehr streamen, aber dann sollte man sich zumindest für mich freuen, dass ich ein sehr glückseliges Leben gefunden habe anscheinend. Aber ich habe ja auch gesagt, ich mache keine Musik mehr, wenn es mir gut geht. Also habe ich mich auch auf eine Art betrogen und belogen.
Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass es dir jetzt komplett schlecht geht, sondern
nee,
dir geht's schon gut, glaube ich.
Ich glaube, ich bin da nicht anders als die meisten Leute so in meinem Alter, so frühe Millennials oder späte Gen Z, die halt einfach komplett internetgeschädigt sind.
Ja, eben, das denke ich auch. Das ist, also da sind wir dann doch irgendwie wieder so ein bisschen beim Alter, ne? Ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die EP, ich finde immer so, wahrscheinlich interessiert es kein Schwein, aber ich finde immer EP klingt so ein bisschen minderwertig und für mich, und Album klingt wertig. Total dumm. Wieso sagt man eigentlich EP? Das ist doch, die geht doch fast eine halbe Stunde, oder?
Also ja, ich würde auch eigentlich sagen, es ist ein Mini-Album.
Ja,
also Gargoyle ist ein Mini-Album. Ich weiß nicht, ich hadere immer mit mir so ein bisschen, weil ich denke mir dann immer so, für ein Album hätte ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Und das, aber ja, keine Ahnung, es ist ein Mini-Album. Es ist eine EP mit Mini-Album-Ansprüchen.
Genau, also das Mini-Album Gargoyle sollte man auf jeden Fall genauso hören, wie du es angeordnet hast. Ich finde sowieso, dass sich voll viele Künstlerinnen und Künstler zu wenig Gedanken machen über Track-Listing. Ich habe gerade heute, wenn man jetzt Frank Carter and the Rattlesnakes, also wenn Frank Carter keine Ahnung hat davon, dann weiß ich auch nicht. Der spielt schon ewig in Bands und ich höre mir dieses Album an und ich denke mir, gut, du hast da von den 12 Songs, hast du 8, die ungefähr gleich sind. Dann misch die doch so ein bisschen und hau doch nicht 6 hintereinander raus, dass man nach dem 5. schon alles mitsingen kann. Und ich finde, das ist so oft so. Und andersrum gibt es ganz viele Alben, die so davon profitieren, dass da wirklich jemand sich Gedanken gemacht hat, wie die Songs angeordnet werden müssen. Muss ja nicht immer alles ein Konzept sein, aber so eine gewisse Reise, weißt du, so dass das Album atmet, dass es hoch geht, runter, dann geht es ganz hoch, dann geht es wieder ein bisschen runter und nicht so dieses ganze Zeit Baller, Baller und dann am Schluss am besten noch eine Ballade, wo man sich denkt, so, ach nee. Also es ist doch super schade, wenn man da immer Sachen wegskippen muss, weil die da gar nicht hinpassen.
Ich glaube, das kommt ganz auf die Musik an, auf die Art und Weise an, wie die Musik entsteht. Ich glaube zum Beispiel, Frank Carter ist jemand, der sich nicht so viele Gedanken beim Machen macht, sondern der schreibt einfach mit seinem Gitarristen da zusammen. Und dann überlegen die sich halt, wenn die halt sämtliche Demos zusammen haben, wie das alles angeordnet werden kann. Da bin ich halt dann tatsächlich relativ konträr gestrickt. Also während ich schon das Sample von dem Beat höre, den ich dann irgendwie machen werde, weiß ich schon, wie das Musikvideo aussehen soll und was weiß ich, und wo der auf einer Platte positioniert sein könnte, was einfach auch davon kommt, dass ich wahnsinnig gerne immer noch Alben höre und eben auch finde, dass das irgendwie für mich einfach wichtig ist. Ich mache mir halt immer über sehr viele Sachen gleichzeitig so Gedanken. Ich mache halt auch nicht zigtausend Demos und suche dann die 4 besten Tracks aus, sondern ich mache halt meistens ziemlich genau so viele Songs, wie auf dem Release dann drauf sind und habe eigentlich kaum irgendwelche überschüssigen Tracks.
Aber du gehst dann sehr detailliert mit den Songs um. Also du haust die nicht einmal raus und dann lässt du die einfach so, sondern du versuchst, die maximal zu optimieren. Also zumindest wirkt das so, oder?
Ja, alles andere wäre ja auch ein bisschen schade.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, wenn ich jetzt finde, dass auf War und Raw mixingmäßig mehr hätte gehen können, habe ich ja damals gedacht, dass das Top of the League jetzt so. Also ich versuche schon immer einfach das Maximale rauszuholen. Ich versuche mich jetzt in nächster Zeit nicht mehr so verrückt zu machen mit 10.000 Master-Revisionen und sowas. Aber bis abstellen kann man natürlich nicht.
Das heißt aber, du arbeitest jetzt schon an neuen Songs oder du hast es ja vorhin selbst gesagt, bist auf jeden Fall durchgängig kreativ und man kann was auch immer bald von dir wieder was erwarten.
Mhm. Ja, genau. Also ich habe für nächstes Jahr, auf jeden Fall steht auf dem Plan, der nächste Spaß. Und ich habe jetzt tatsächlich vorgestern zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Beat gemacht oder eine Skizze angefangen, die tatsächlich ein bisschen Prodigy-mäßig klingt, jetzt wo du es vorhin gesagt hast. Weil mir fallen keine Drum-Pattern für das Sample ein. Vielleicht höre ich mich mal ein bisschen in ein paar Prodigy-Songs um und guck mal, ob da was passen könnte, was mich inspiriert. Weil ansonsten wird das ein ziemlich harter Four-to-the-Floor-Industrial-Track.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin mir sicher, dass da von dir noch was zu erwarten wird, was mir gefällt und mich irgendwie begeistert und nicht unbedingt jetzt, also ich habe jetzt keine Bedenken, dass dein nächstes Album, dein nächstes was auch immer irgendwie so chart glatt gebügelt oder sonst was wird. Ich fand es jetzt auch ein richtig schönes Gespräch, es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich wusste, dass es gut
wird. Ganz meinerseits.
Und vielen Dank. Ich würde allen Leuten, die jetzt bis hierhin gehört haben, die dich sympathisch fanden, die deine Musik schon kennen oder noch nicht kennen, natürlich empfehlen, die Musik zu hören und auch in den Podcast reinzuhören von Auf ewig Winter heißt der Podcast. Und da geht es eigentlich auch um Musik sehr detailliert und auch um komplett unterschiedliche Leute, die irgendwie was mit Musik zu tun haben, kann man so sagen, ne?
Ja, wir haben eigentlich immer versucht, das eher so zu sehen, dass das Leute sind, die kreativ sind oder aktiv sind in verschiedensten kreativen Disziplinen. Das waren jetzt meistens Leute, die was mit Musik zu tun haben, weil das halt in erster Linie die waren, die wir halt auch in unserem entfernten Bekanntenkreis hatten und die Bock hatten, zu Gast zu sein. Ich hoffe auch, dass wir den Podcast wieder irgendwann starten können, aber es wird leider echt immer ganz schön eng, zeitlich sowas hinzukriegen. Aber ich hab auf jeden Fall Bock. Wer halt Lust hat, kann sich gerne die ersten paar Folgen anhören, die wir online haben. Die sind alle sehr interessant.
Ja, ich habe gesehen oder habe noch auf meiner Liste Paul Seidel habe ich noch. Ein sehr interessanter Schlagzeuger. Und Roman von, wie hieß die Band von Roman? Fuck Your Shadow From Behind? Fuck You.
Ist das Fuck Your Shadow From Behind? Ja, oder ich überlege gerade, ob das Fuck You and Die war. Nee, es ist Fuck Your Shadow From Behind, genau. Nee, warte mal, Fuck Your Shadow From Behind. Nee. Fuck Your Shadow From Behind ist die alte Band von Grafi gewesen.
Ja, genau. Und Fuck You and Die, genau. Fuck You and Die.
Fuck You and Die ist das gewesen, genau.
Gut, ihr habt über die Malerei geredet. Das ist auch das, was mich jetzt in dem Fall interessiert. Der malt nämlich ganz tolle, schöne Bilder. Mhm. Ich war mal im Social Media Team vom Summer Breeze und das hat er geleitet.
Mhm. Der ist mittlerweile bekannter für seine Kunst als für seine Musik. Findest ja kaum was über den, wenn du die erste Seite Google untergehst, dann siehst du ja nur Malerei.
Richtig, aber die andere Band, die er hat, ist nicht besser, aber bekannter als Fuck You and Die. Brandhorde, sag mal.
Brandhorde, genau.
Brandhorde heißt die Band.
Ich wollte also nämlich schon sagen, es ist irgendwie sowas, was so soundmäßig wie Quellattack war. Es ist Brandhorde, genau.
Genau, und mit einem Doppel-N und DT, so Brandhorde.
Genau.
Also, wie gesagt, hört euch den Podcast an, hört euch die EP an. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr, alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Danke für eure Zeit. Gargoyle.